Willkommen im GAP System Podcast für Medizin 3.0. Wir kombinieren moderne Medizin und neueste Erkenntnisse der Wissenschaft, um dich dabei zu unterstützen, dein vollstes Potenzial zu entfalten. Mein Name ist Timo Osterhaus. Ich bin Arzt und Gründer der Medletics Academy. Mein Ziel ist es, durch Verständnis und alltagsorientierte Tools deine Gesundheit nachhaltig zu optimieren.
Timo, was macht einen guten Coach aus?
Super Frage. Hast es ja gerade schon angekündigt, dass ich direkt wieder mit so einer Frage, dass du direkt damit ankommst. Was macht einen guten Coach aus? Also aus meiner Sicht sind es drei Sachen, die ein guter Coach ausmachen. Punkt Nummer eins ist, und das sehe ich sehr häufig, dass man wirklich, wenn eine Person zu einem hinkommt, dass man zuhört. Und ich glaube, das ist so eins der wichtigsten Sachen, finde ich. Weil ich glaube, dass da draußen sehr viel missverstanden wird von Coach-Coachee. Und eines der größten Dinge, die, wenn jemand wirklich eine Herausforderung hat, ist, dass einem nicht zugehört wird. Und ich glaube, wenn man wirklich zuhört und sich Zeit nimmt vor allen Dingen für einen Menschen, dass das so eines der wichtigsten Parameter ist für einen guten Coach. Eine gewisse Art von Empathie und Ehrlichkeit finde ich auch sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, was sehr wichtig ist, ist, dass man auch in seinem Bereich bleibt vom Coaching her. Das, was wirklich so die Expertise auch von einem ist. Das heißt, wenn man jetzt in einem Bereich ist und der Kunde hat eine gewisse Art von Problematik, ich bin dann immer so ehrlich und sehr transparent. Wenn ich davon ehrlicherweise keine Ahnung habe, dann sage ich das so offen und dann versuche ich, interdisziplinär zu arbeiten mit anderen Coaching-Kollegen, mit anderen Experten, die ich habe, die gemeinsame Lösung zu finden. Das ist so mein primärer Ansatz. Aber ich glaube, das Allerwichtigste ist da draußen wirklich, und es klingt erstmal super banal, ist das Thema zuhören und sich Zeit für einen Menschen nehmen.
Wir gehen ja gleich sowieso einen spezifischen Fall im Detail durch. Mal gucken, wie man dann aus diesem Konstrukt ausbricht, weil ich meine, ganz häufig haben die Leute irgendwelche Probleme, wo man keine Ahnung von hat. Und ich bin auch ein super großer Fan, dann einfach zu sagen, dass man keine Ahnung hat.
Absolut.
Weil das ist ja voll authentisch, ehrlicherweise. Was würdest du sagen, brauchst an Zeit, um jemandem wirklich gut zuhören zu können, wenn man so bei diesem Punkt bleibt?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, die meisten Menschen wollen heutzutage oder suchen immer diesen Quickfix. Das ist so ein ganz banales Beispiel. Ich habe Schmerzen, gehe zum Physio, gebe die Verantwortung ab und hoffe, dass man innerhalb von 20 Minuten irgendwie den Schmerz gelöst bekommt, obwohl man vielleicht Monate, sogar Jahre mit einer Art von chronischen Schmerz umgelaufen ist. Und ich glaube, das kann man so per se, glaube ich, gar nicht sagen, wie schnell oder wie lang man dafür braucht. Aber ich glaube, das Bewusstsein, dass dieser Quickfix eine Art von Lösung ist, gerade bei den Menschen, die eine Art von Herausforderung haben, sei es das Thema Schmerz, sei es das Thema Energiemangel, ist nicht das, was wirklich zielführend ist. Und deswegen kann ich das per se gar nicht beantworten, was wirklich die Zeitkomponente anbelangt. Aber diese Art von Quickfix ist nicht das, was tatsächlich wirklich zielführend ist.
Aber gibt es so ein Minimum, wo du sagen würdest, das sollte man auf jeden Fall versuchen, von Anamnese oder generell Zusammenarbeit als Coach mit einem Coaching, mit einem Klienten? Ne, das ist ja so, man kennt das Typische, so die Leute verkaufen irgendwie so eine Stunde Personal Training. Also ergibt sowas Sinn oder würdest du eher sagen, eigentlich sollte man mit jemandem auf jeden Fall aus der Erfahrung der letzten Jahre jetzt klar sagen, dass man mindestens 5 Stunden mit den Leuten arbeitet? Was ist da so das Minimum?
Ja, ich würde sogar noch ein bisschen weiter gehen. Ich sag ganz klar, wenn jemand wirklich sagt, ich möchte irgendwie nur eine Stunde mal eben, dass jemand über meine Schmerzen guckt, bin ich persönlich nicht so der richtige Ansprechpartner für, sondern ich sage ganz klar, wenn du wirklich eine Veränderung in deinem Leben haben möchtest, dann sollte das Ganze auch wirklich Zeit beanspruchen. Und ich mache das bei mir so, ein Coaching geht 6 Monate und ich finde alles, was wirklich kürzer geht, so diese Quickfixes von 2, 3, 4 Stunden, finde ich nicht persönlich zielführend für den Kunden dann oder die Kundin.
Okay, das ist ein Statement, aber ist ja gut.
Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich finde, das ist dieses, ich meine, das sieht man ja ganz häufig, so dieses, ich gehe irgendwo hin, möchte gerne irgendwie direkt geholfen werden und habe auch die Erwartung und gebe auch irgendwie gefühlt die Erwartung oder die Verantwortung dann sozusagen an den Coach oder an denjenigen ab, wo ich dann wirklich hingehe. Und ich glaube, das ist so in der heutigen Zeit nicht so wirklich zielführend, wenn wir wirklich den Menschen einfach helfen möchten.
Ja, wie sehe ich das? Eigentlich schon genauso. Ich glaube, du hast dich halt in den letzten Jahren, ich meine, wie lange kennen wir uns jetzt? So fünf Jahre ungefähr. Ich glaube, du hast dich in den letzten 5 Jahren einfach krass entwickelt und bist ja mittlerweile mit Björn zusammen im Strong Move. Also für alle Leute, die das interessiert, wir verlinken das natürlich und am Ende kommen wir nochmal darauf zu sprechen. Ich glaube, das hättest du vor 5 Jahren nicht gesagt, sondern da wärst du wahrscheinlich sehr dankbar gewesen, wenn jemand überhaupt zu dir ins Coaching kam am Anfang und sagen so, ja, ich nehme jede Stunde, die ich mit jemandem mache. Und ich glaube, sowas entwickelt sich natürlich über die Zeit auch hinweg, dass man einfach sieht, was braucht es A an Zeit, aber was möchte man auch selber mit jemandem umsetzen, weil es bringt halt am Ende nichts, klar ist ein Coach irgendwie ein Dienstleister, ja, und Coaches werden überall bei Social Media und Co. mega schlecht gemacht mittlerweile. Und es gibt Ärzte, die sagen, ah, Coach braucht nicht. Ich glaube, Coaches sind viel wichtiger langfristig als Ärzte, weil Ärzte stellen irgendwie eine Diagnose, aber die Leute, die das dann mit dir umsetzen, die dir dabei helfen, deine Habits, deine Gewohnheiten und Co. über den Tag zu leben, das sind am Ende Coaches, die sind viel mehr an dir dran. Und ich glaube, es geht auch nicht nur darum, dass der Klient oder der Coach, wie du es eben genannt hast, glücklich ist, sondern dass das auch der Coach ist. Und wenn du als Coach eben eine gewisse Zeit brauchst, um mit jemandem zuhören zu können und auch ein gewisses Ziel zu erreichen, dann wäre es halt auch fatal, wenn man sagen würde, man nimmt sich halt weniger Zeit, weil dann wirst du halt unglücklich am Ende.
100%. Ich habe ein gutes Beispiel dazu und das soll absolut nicht arrogant klingen, im Gegenteil. Eines meiner größten Werte zum Kunden hin ist so das Thema Wertschätzung. Dass die Kunden, die ich habe, das wertschätzen, und das soll nicht arrogant klingen, dass ich mir Zeit nehme oder sozusagen meine Zeit in Anführungsstrichen opfer, dass ich dem Kunden helfe. Und ich will den Spieß so ein bisschen umdrehen. Ich nehme seit 1,5 Jahren Tanzunterricht privat mit einer...
Sieht man auch was auf Social Media immer.
Absolut. Ja. Mit einer Tanzlehrerin. Und ich schätze das total wert, dass sie sich Zeit nimmt, mir zu helfen. Und ich fände es ehrlicherweise total schade, wenn sie jetzt von heute auf morgen sagen würde, ja okay, ich habe jetzt die Zeit nicht mehr und könnte das mit dir nicht mehr machen. Und ich finde das genau andersrum genauso. Diese Wertschätzung, die Kunden auch mal dem Coach gegenüberbringen sollten, finde ich super wichtig. Und das ist so eines meiner größten Attribute, wenn es um das Thema Coaching geht, dass diese Wertschätzung halt da sein sollte auch. Und ich bin mittlerweile an einem Punkt, wo ich Menschen nicht mehr überzeugen möchte, ins Coaching zu kommen. Im Gegenteil, es soll eher so sein, dass wirklich Coach und Coachee sich beide glücklich fühlen und gemeinsam an dieser Herausforderung arbeiten sollten.
Ja, mega. Ich glaube, so dieses Zeit und Zuhören ist ein super relevanter Punkt. Was wären 2 und 3?
2 und 3 ist tatsächlich so in Bezug auf diese Ehrlichkeit. Das, was ich meinte, wenn man wirklich von einer bestimmten Thematik einfach keine Ahnung hat, dann so authentisch einfach sein und sagen, hey, ich weiß es faktisch gesagt gar nicht, lass uns das entweder gemeinsam herausfinden oder ich frage wirklich auch im Netzwerk nach, sodass wir dann gemeinsam herausfinden können, woran es liegen kann. Das heißt, diese gewisse Art von Authentizität bzw. Ehrlichkeit finde ich super wichtig, dass man nicht irgendwie einen Quatsch redet. Also gerade so als Coach, weil auch das hört man da draußen sehr, sehr häufig. Ganz plakatives Beispiel, wenn es um das Thema Lower Back Pain, Rückenschmerzen geht, das ist sehr leicht, irgendeinen Grund zu finden, warum jemand Rückenschmerzen hat, gerade wenn die Person gar keine Ahnung davon hat. Also es ist sehr leicht, der Person das zu verkaufen, warum man jetzt ins Coaching kommen sollte aufgrund deiner Rückenschmerzen, wenn du weißt, was ich meine.
Ja.
Das heißt, eine gewisse Art von Ehrlichkeit und auch transparent finde ich super wichtig. Und ich glaube, so der letzte Punkt, was einen guten Coach auch irgendwie ausmacht, ist so das Thema Erfahrung. Das ist so, was ich auch in meiner gesamten Reise gelernt habe. Wenn ich einen Rat jedem Personal Trainingskunden oder jedem Personal Trainer Kollegen auch mitgeben kann, ist es so, es gibt keinen perfekten Zeitpunkt zu starten. Man braucht nicht irgendwie 74.000 verschiedene Ausbildungen, um dann zu denken, ich kann dann erst starten, wenn ich jene Ausbildung abgeschlossen habe. Sondern so der größte Punkt, den ich gemerkt habe, ist so das Thema Erfahrung und vor allen Dingen Mentoring. Deswegen Dank auch an deiner Stelle, wie es damals vor 5 Jahren war, habe ich auch sehr, sehr viel von dir lernen durften. Aber das war so eines der größten Punkte, wo ich sagen würde, so das Thema Erfahrung und Mentoring ist so, was ich sehr vielen Trainerkollegen mitgeben kann, was auch einen guten Coach tatsächlich ausmacht.
Safe, vor allem hört man ja auch eigentlich nicht auf, ne? Also du bist ja nicht irgendwann an dem Punkt angekommen, wo man plötzlich einfach fertig ist mit dem Wissen. Ich meine, Wissen entwickelt sich sowieso weiter, aber ich bin ein großer Fan davon, eigentlich das so zu sehen, als wäre man so, im Englischen sagt man irgendwie always be a student, also dass man irgendwie immer ein Student ist quasi. Und die Leute heben einen manchmal in so eine Guru-Perspektive hoch, die ich glaube, die meisten Leute selber gar nicht für sich sehen und sich auch gar nicht da selber rein haben setzen wollen so. Ich bin ja auch in dieses ganzheitliche Gesundheitsding so reingefallen irgendwie. Das war ja nicht absichtlich. Lass uns mal die größte Akademie im ganzheitlichen Gesundheits... Das war ja nicht der Plan, ehrlicherweise so. Und du warst mit, ich glaube, einer der ersten 3 Leute, die die Ausbildung ja gekauft haben und auch durchlaufen haben, bist jetzt mittlerweile Dozent. Und ja, ich glaube, das ist einer der Kerndinge, die dich, aber auch viele bei uns in der Akademie natürlich am Ende ausmachen und auch ehrlicherweise jeden guten Coach am Ende ausmachen. Dass man sich, es gibt so verschiedene Stadien auf so Wissen und am Ende, ich will das jetzt nicht im Detail durchgehen, aber ein ganz wichtiges Stadium ist, dass man sich darüber bewusst ist, dass man in einer gewissen Unwissenheit sich befindet. So, und das Schlimmste ist, wenn man denkt, man hat Ahnung, also eine unbewusste, beziehungsweise eine unbewusste Situation, in der man eigentlich keine Ahnung hat, sondern ich möchte eigentlich in einer Situation sein, die mir bewusst ist, von der ich weiß, dass ich gar nicht so viel Ahnung habe. Gibt ja diesen schönen Spruch, je mehr man weiß, desto mehr weiß man eigentlich irgendwie gar nichts am Ende. Und ich glaube, das ist ein ganz relevanter Punkt, der einen guten Coach auch ausmacht, dass man halt ganz klar, aber auch einen guten Arzt oder Therapeuten, dass man halt klar seine Grenze kennt.
Absolut.
Und deswegen lass uns doch vielleicht mal nach diesen drei Punkten jetzt in den Fall einsteigen. Also für alle, die bis jetzt dran geblieben sind, setzt es auf jeden Fall für euch um. Das sind wahrscheinlich die drei relevantesten Punkte für einen Coach. Ich habe gar keine Ahnung, was Timo jetzt hier mitgebracht hat. Wir haben bei uns in der Akademie mal so ein, wir machen immer wieder so Panel-Calls, wo wir zwei Dozenten dabei haben. Einer bringt einen Fall mit, der andere kennt den Fall nicht. Und bis jetzt war es immer so, dass wenn ich einen Panel-Call mit einem der Dozenten gemacht habe, dass ich bis jetzt immer derjenige war, der den Fall nicht kannte. Und Timo und ich haben das auch schon mal gemacht und haben über einen ganz absurden Fall geredet, wo jemand Fußschmerzen hatte und zu dir ins Coaching kam und am Ende von Red Ass zu wenig Kalorien und Hormonproblemen und Co. als gar nichts mit Fußschmerzen am Ende zu tun hatte, sondern das war irgendwie nur so das Symptom. Und von daher holen uns mal ab. Und ich glaube, für uns ist jetzt das Wichtige, dass wir in den nächsten 30, 45 Minuten versuchen, so eine Struktur mit an die Hand zu geben, wie man sich erstens nicht verzettelt, sondern sich auch auf die relevanten Dinge bezieht und vielleicht auch ganz klar sagt so, hey, gibt's hier Red Flags, wo leitet man einen Spezialisten weiter und wo hört man auch ganz bewusst auf und sagt, bis hier, aber keinen Schritt weiter, weil hier verlasse ich meine Kompetenz. Und ich glaube, das ist vor allen Dingen in dieser Social Media Bubble momentan so relevant, weil wenn man sich's anguckt, es gibt Long-Covid-Coaches und Hormon-Coaches und keine Ahnung, Coaches für jeden Scheiß am Ende des Tages. Und ich glaube, deswegen ist dieses Coach-Ding in den letzten Jahren auch immer wieder so ein bisschen in mehr und mehr Verruf geraten, weil ganz viele davon A, überhaupt keine Ahnung haben und B, einfach Dinge machen, die den Leuten vielleicht nicht helfen, sondern am Ende aufgrund von Unwissenheit und Ego-Problemen so ein bisschen den Leuten im Wege stehen und wir irgendwie so das kontextmäßige Problem haben, dass Coaches immer weniger geglaubt wird, wenn man das so sagen kann, oder die Glaubwürdigkeit runtergeht. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dagegen zu wirken, denn wie eben schon angedeutet und gesagt, ich glaube, Coaches sind langfristig das Allerrelevanteste, wenn es um das Thema Gesundheit geht. Und jetzt halte ich die Klappe und du kannst loslegen.
Ja, noch ein Punkt dazu. Es gibt ja auch keine wirkliche Definition von einem Griff-Coach. Und deswegen finde ich es eher schöner zu definieren, so mit so persönlichen Attributen wie dem Thema Zuhören, sich Zeit nehmen, Ehrlichkeit, dass man einfach authentisch ist, als zu sagen, ein Coach muss die und die, weiß ich nicht, Ausbildung haben oder die und die Skills haben, um überhaupt sich Coach nennen zu dürfen. Deswegen das vielleicht noch dazu. In Vorbereitung zu diesem Podcast, ich musste so schmunzeln. Bist du ein Fan von so True Crime?
Okay, also Laura, also für die, die nicht wissen, wer Laura ist, meine Frau, die hat ganz viel so True Crime Podcasts gehört. Zu so, es gibt ja so Podcasts, die dann so einen, ich weiß gar nicht mehr, worum ging es da, hatte irgendwas mit Boateng zu tun, glaube ich.
Echt?
So, ja, es ging um einen Podcast von einer Ex von dem, die irgendwie gestorben, keine Ahnung. Und da gab es so einen True-Crime-Podcast, wo es um diesen Fall ging am Ende. Und ich habe ganz viel davon mitbekommen. Aber nein, ich höre die jetzt nicht selber in dem Kontext zumindest. Aber ich habe früher, während des Studiums, habe ich super viel so True-Crime-Serien und sowas geguckt. Weil ich habe früher immer, ganz am Anfang in der Akademie habe ich auch gesagt, naja, also mit Patienten arbeiten ist so ein bisschen wie Rätselraten, weil du kriegst halt irgendwie Indizien und du musst überlegen, ergibt es Sinn, geht das in eine Richtung oder du musst so Ausschlussdiagnosen am Ende versuchen zu finden, indem du die richtigen Fragen stellst. Das ist so ein bisschen wie so Detektiv Conan.
Ja, safe.
Das habe ich hart gefeiert, das habe ich richtig hart gefeiert früher.
Ja, aber das ist ja bei den True Crimes, das ist ja so ein Podcast mal bei meinen Long Runs, auch so. So eine Person bringt einen Fall mit und dann wird das so ein bisschen so in der Folge so ein bisschen diskutiert und dann so erörtert, so worum geht's wirklich in einem Fall. Und ich habe es versucht, heute so ein bisschen ähnlich aufzubauen, weil du gerade auch meintest, so, wir hatten ja schon mal so einen Panel-Talk, wo so ein absurder Fall, das ist ja gerade genannt, war. Und es ist jetzt ähnlich. Also es ist an sich ein cooler Fall, weil es sehr spannend, sehr realistisch und sehr realitätsnah ist. Das finde ich halt sehr, sehr cool. Weil tatsächlich, jetzt in diesem Fall, den ich gleich vorstelle, sehr viele gute Absichten oder sehr viele vermeintlich gute Absichten sich negativ oder kontraproduktiv sogar beeinflussen können, wenn der jeweilige Kontext gegeben ist. Das heißt, es summiert sich sozusagen in so einer unsichtbaren Spirale so langfristig ins Negative auf. Deswegen finde ich halt diesen Fall sehr spannend, wenn man da gleich genauer mal drauf eingeht, dass schon so unterschiedliche Faktoren doch eher negativ sein können, wie gesagt, in bestimmten Kontexten. Und Ziel ist, dass vor allen Dingen so, je mehr wir gleich in diesen Fall eintauchen, die einzelnen Puzzleteile so später so ein großes Gesamtbild einfach ergeben. Und da steigen wir jetzt mal
der
drauf
Druck
ein.
Steigt.
Der Druck steigt.
Man muss sagen, in dem Live-Call war es ja so, dass wir das ja mit den Teilnehmern im Live-Call zusammenerarbeitet haben. Müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt hier gleich machen und ich mich nicht völlig blamiere.
Das kriegen wir hin. Okay, starten wir mit dem Fall. Ich lese ihn mal vor, also die grundsätzlichen Daten dazu. Wir sprechen von einer Frau, 35 Jahre.
Wollen wir den Namen geben, das ist irgendwie einfacher?
Okay, nennen wir sie Marina.
Okay, Marina.
Ich weiß gar nicht, wie ich auf Marina komme. Sie ist sportlich aktiv, war immer sehr sportlich aktiv, hat früher grundsätzlich viel trainiert, sehr gesundheitsbewusst trainiert, so 2, 3, 4 Einheiten, aber sehr gesundheitsbewusst, nie wirklich jetzt Knallballerei. Ist jetzt mittlerweile aber sportlich deutlich aktiver, weil sie sich ein neues sportliches Ziel gesetzt hat. Kommen wir gleich drauf ein. Sie arbeitet Vollzeit im Büro, Teamleitung, relativ wenig Homeoffice, das heißt grundsätzlich viel vor Ort mit sehr geregelten Arbeitszeiten, so klassisch 8 bis 18 Uhr und hat von den Körperdaten BMI von 25,7 bei einer Körpergröße von 1,65 und 70 Kilo schwer, hat davor die Monate schon 5 Kilo abgenommen, aber wirklich sehr gesund abgenommen über einen sehr gesunden Zeitraum auch, über 4, 5 Monate, also jetzt keine Crash-Diäten gemacht. Und wiegt jetzt aktuell 70 Kilo. Und der primäre Hauptgrund, warum sie zu mir kam, war vor allen Dingen die Stagnation im Training, weil sie auf ein neues sportliches Ziel hinarbeitet und so die letzten Wochen und Monate gemerkt habe, okay, irgendwie, ich mache wenig Fortschritte im Training, so ein bisschen die Motivationslosigkeit kommt mehr zum Vorschein, ich stagniere so ein bisschen. Das heißt, gerade das Thema Ausdauertraining hat sie es primär gemerkt, gar nicht so ganz im Krafttraining, sondern primär im Ausdauertraining. Und sie möchte noch weitere 3 bis 4 Kilo auch eher gesund abnehmen und auch das stagniert. Das heißt so das Thema Gewichtsmanagement. Sie hat aber auch so typische Alltagssymptome mehr und mehr wahrgenommen. So gerade so das Thema Energiemanagement, vor allen Dingen primär am Morgen. Das heißt, wenn sie so morgens aufsteht, merkt sie schon so ein bisschen, oh, ich komme nicht so ganz gut mehr aus dem Bett. Und eines der Hauptsymptome, die sie auch gemerkt hat, ist so das Thema Mittagstief. Das heißt, so gerade auf der Arbeit, so zwischen 13 und 14 Uhr, kriegt sie einen extremen Crash.
Nach der Spaghetti Bolognese.
Oder? Nach der Spaghetti Bolognese, nein. Exakt. Und kriegt danach auch so ein bisschen Heißhunger. Nach der Spaghetti Bolognese. Und an sich ist sie super bewusst und sehr gesundheitsbewusst schon unterwegs. Das heißt, ab und zu trackt sie so ein bisschen das Essen. Von dem Kontext her, sie isst nicht zu wenig. Also ist jetzt nicht so in Richtung 1,5, 1,6, wo man so klar sagen könnte, das geht schon so in Richtung Red S, relatives Energiedefizitsyndrom, dass sie einfach über einen sehr langen Zeitraum zu wenig Kalorien zu sich genommen hat, sondern ist so roundabout bei 2,3, 2,4 mal 2,5, also auch sehr gesundheitsbewusst grundsätzlich unterwegs. Aber wie gesagt, diese Symptome und vor allen Dingen die Stagnation im Training ist das, was so der ausschlaggebende Punkt war, warum sie dann zu mir kam. Hast du erstmal Fragen dazu?
Millionen. Also, bevor wir jetzt hier irgendwie 2 Stunden so eine riesen allgemein funktionelle Anamnese machen, vielleicht so ein paar Grundsachen, die mich schon noch interessieren würden. Irgendwie familiäre Erkrankungen, genetisch bedingt, irgendwas Hormonelles, Schilddrüse oder irgendwie sowas bekannt?
Ja, ich habe tatsächlich Schilddrüsenwerte vielleicht mitgebracht. Die gehen wir aber auch gleich erst drauf ein. Ja,
aber hat sie eine Vordiagnose?
Gar nichts, nee.
Gar nichts.
Ist an sich kerngesund. Also ist
Keine Raucherin,
trinkt sehr wenig Alkohol, ist so wie wir beide. Sehr gesund, da muss ich schmunzeln. Sehr gesundheitsbewusst unterwegs. Und tatsächlich, mal so aus der Coach-Perspektive, wenn ich so ehrlich bin, wenn ich diesen Fall vor 5 Jahren bekommen hätte, hätte ich es ganz anders gemacht. Ich wäre an diesen Fall vor 5 Jahren ganz anders drangegangen. Ich hätte mich, Spoiler vorweg, es geht gleich nicht ums Training und auch sehr wenig um das Thema Ernährung. Ich hätte vor 5 Jahren wahrscheinlich irgendwie versucht, das Training komplett von links auf rechts zu drehen, irgendwie die Trainingsstruktur zu ändern, die Inhalte zu ändern. Ich hätte versucht, vielleicht ein größeres Defizit zu fahren, um das Thema Gewichtsmanagement so ein bisschen mehr voranzutreiben. Aber es geht sehr wenig jetzt ums Training und es geht auch recht wenig gleich um die Ernährung, sondern es gibt gleich, also im Laufe der Podcast-Folge kommt das so mehr und mehr zum Vorschein, so einen gemeinsamen Nenner, so ein Bindeglied, was so diese Symptomatiken später erklärt. Und das können wir gleich mal so sehr cool, deswegen finde ich die Konstellation auch gut, so Trainings- und Gesundheitssicht, dass wir das gleich mal sehr aus so einer Trainings- und Gesundheitsperspektive betrachten und auch gerne mal so die Vor- und Nachteile von den einzelnen Faktoren, worum es gleich gehen wird, weil ich gebe dir jetzt mal so ein Hint.
Eine Frage noch. Ja? Hat die Kinder?
Hat keine Kinder.
Fehlgeburten?
Gar nichts.
Okay.
Interessante Frage, aber wie kommst du auf das Thema Kind? Also was?
Naja, also von dem, was du eben beschrieben hast mit Energiemangel morgens, Mittagstief, Teamleitung, spielt diese Stresskomponente auf jeden Fall irgendeine Rolle. Deswegen wäre jetzt die Frage, also für mich war jetzt nur klar zu differenzieren, ist der Stress primär irgendwie familiär bedingt zu Hause, was durch Kinder, ich meine, hey, ich werde, je nachdem, wann die Folge rauskommt, bin ich entweder schon Papa oder ich werde in 38 Tagen Papa wahrscheinlich. Und da ist es natürlich so, dass irgendwo Kinder zu Hause was super Schönes sind, aber natürlich auch ein Stressfaktor, weil du dich ja weniger um dich selber kümmern kannst. Und auf der anderen Seite so dieses Thema mit, hey, beruflicher Stress. Und ich wollte jetzt wissen, okay, wie groß ist das Thema privater Stress? Die Folgefrage, wenn du jetzt sagst, nein, sie hat keine Kinder, ist irgendwie irgendeine Beziehung gerade, die schwierig ist oder irgendwie sowas?
Ja, ist ein mega Punkt, weil das tatsächlich so eines der Hauptfragen ist, die ich zuerst mal stelle. Gab es einen beruflichen Kontext oder halt einen privaten emotionalen Kontext, seit wann vielleicht die Symptomatiken auftauchen. Und das gebe ich dir gleich als Antwort vorweg vielleicht, wobei wir uns gar nicht gerade unterhalten, ist eigentlich für mich aus meiner Sicht eines der wichtigsten Punkte, wenn es um das Thema Einstieg ins Coaching geht, nämlich die Anamnese. Ich sage mal ganz klar, ohne eine wirklich gute, ganzheitlich adäquate Anamnese, die wirklich auf die Person ist, und damit meine ich nicht jetzt irgendwelche Zahlen, Fragen vom Zettel ablesen, von so einer Standardanamnese, sondern sich wirklich Zeit nehmen, zuhören vor allen Dingen, ist so für mich eines der wichtigsten Grundvoraussetzungen. Und auch da sage ich ganz klar, eine gute Anamnese geht nicht in 15 Minuten. Teilweise sitze ich mit dem Kunden so 60 bis 90 Minuten da und gehe wirklich ins Detail rein. Aber ja, zu der Frage, und du hast es gerade angesprochen, es ist nichts Privates, also kein emotionaler, privater Stress, sondern tatsächlich gab es einen Moment in ihrem Leben, der war vor 7, 8 Monaten, und zwar hat sie den Beruf gewechselt. Neuen Job, mehr Verantwortung, Teamleitung, andere Arbeitszeiten, kein Homeoffice mehr oder sehr wenig Homeoffice, sondern wirklich jetzt viel vor Ort, sehr geregelte Arbeitszeiten, so, also viel früh morgens schon am Arbeiten bis zu 17, 18 Uhr und vor allen Dingen so die Komponente aus neuer Job, mehr Verantwortung, mehr Stress war so zumindest von den Ereignissen der Moment, woran sich die Marina, die Kunden sehr gut erinnern konnte. Und das war so eines der Punkte, wo ich sehr im Detail nachgefragt habe, okay, gab es einen Moment bei dir, wo du gemerkt hast, ab da fingen die Symptome an? Weil auch das ist, glaube ich, im Coaching super wichtig, dass wenn so typische Symptome anfangen wie Energiemangel oder das Thema Schmerz, das ist meistens sehr weit zurück auf Monate, kann sogar Jahre zurück sein. Das ist seltenst ist die Ursache eine Woche vorher, wenn es gerade um diesen schleichenden Prozess geht von diesem Fatigue oder von dem Thema Schmerz. Und tatsächlich war vor 8 Monaten dann der Jobwechsel und dann ging er so ein bisschen weiter drauf ein in diese Thematik. Und zwei weitere Punkte, die plötzlich kamen, war, sie wollte, um diesen Stress zu kompensieren, sich ein neues sportliches Ziel suchen. Hat vorher eher so wirklich gesundheitsbewusst trainiert, 2, 3, 4 Mal die Woche und jetzt neues sportliches Ziel mit der Ambition, dass sie wirklich auch dieses Ziel sehr erfolgreich machen möchte und ist dann von diesen 2, 3 Mal geregelten Trainings hin zu 4 bis 5 Mal die Woche Trainings. Aber auch, wie gesagt, ist ein sehr guter Trainingsplan gewesen. Jetzt nicht irgendwie 4 Mal die Woche harte Intervall-Sessions, sondern es war ein sehr guter, durchdachter, hybrider Trainingsplan, wo man jetzt nicht sagen würde, wenn man den auf den ersten Blick sieht, ist völlig, völlig kacke. Und
was war der Grund? War das irgendwie, also wollte sie was für sich machen einfach oder war das dieses, da schreit es bei mir direkt so, sportliches neues Ziel und Leitungsposition, das sind halt so zwei krasse Veränderungen parallel, ne?
Total. Der primäre Punkt war, sie wollte tatsächlich den Stress auf der Arbeit kompensieren mit Training. Das heißt, erster Gedanke, erstmal ja gar nicht verkehrt, weil Training an sich ist ja was sehr Smartes, um grundsätzlich stressresistenter zu werden, wenn der Kontext da ist. Aber ja, ihr primärer Gedanke war, okay, jetzt habe ich mehr Verantwortung, deutlich mehr Stress. Jetzt möchte ich mir gern ein sportliches Ziel suchen, um so ein bisschen auch resistenter gegenüber dem zu werden, was mich tagtäglich auf der Arbeit sozusagen erwartet. Sie hat dahingegen aber auch ihr Training verändert. Sie hat vorher sehr viel mittags trainiert. Oder auch mal am frühen Abend trainiert, weil sie das sehr, sehr gut selber managen konnte aufgrund der Homeoffice-Zeiten. Jetzt nicht mehr. Jetzt hat sie das gesamte Training vor die Arbeit gelegt. Also das war so ihre dritte größte Veränderung. Neben dem neuen Job, neben dem neuen sportlichen Ziel, hat sie das Training primär auf die Morgenstunden gelegt. Das heißt, klassisch steht sie jetzt morgens um 5.30 Uhr, 6 Uhr auf, geht dann so um 6.30 Uhr, 7 Uhr ins Training, trainiert ungefähr eine Dreiviertelstunde bis Stunde und fährt dann direkt zur Arbeit. Mhm. Das war der dritte Punkt. Und der vierte Punkt, auf den kommen wir jetzt auch schon drauf eingehen. Aber erkennst du schon eine kleine Tendenz gerade? Zwischenfrage.
Naja, also was heißt für eine Tendenz? Also grundsätzlich hat sie ihr komplettes Leben umstrukturiert, hat kurzfristig gedacht, sie versucht ihren Stress zu kompensieren, macht aber eigentlich erstmal mehr Stress im System, versucht auch alles gleichzeitig umzusetzen. Also ist halt sehr ambitioniert, was sie da versucht umzusetzen, wollte halt wahrscheinlich in Summe einfach ein bisschen viel, hat vielleicht deswegen auch diese 5 Kilo verloren, weil natürlich in diesen 8 Monaten war es ja jetzt, glaube ich, sie ja irgendwie ihr Training fast verdoppelt hat pro Woche. Grundsätzlich jemand, der halt, ich weiß ja jetzt noch gar nicht, was das sportliche Ziel ist, aber jemand, der primär mittags und abends trainiert und dann alles morgens auf nüchtern verlegt, kann ja theoretisch auch wieder einen negativen Effekt haben, auch wenn so intermittierendes Fasten und so ja sehr positiv sein kann. Bei Frauen kann es aber ja auch wieder nach hinten losgehen. Wobei sie jetzt nicht intermittierendes Fasten gemacht hat, aber ja morgens dann trainiert hat, was ja irgendwie schon ein gefastetes Training ist, in den meisten Fällen zumindest. Erkennt man da eine Tendenz? Naja, also vom Prinzip her hat sie ja fast alles verändert und sich jetzt gewundert, dass irgendwie plötzlich gar nichts mehr so richtig läuft wie vorher. Hat sich recht, und das finde ich immer krass, vor allem bei Leuten in so höheren Positionen am Ende, suchen sich sehr spät Hilfe, weil sie am Ende denken, wobei das natürlich oft auch so ein schleichender Prozess ist, aber jetzt 8 Monate später sich erst jemanden zu suchen, mit dem man dann gemeinsam an diesem sportlichen Ziel arbeitet, wobei ich ja jetzt nicht weiß, ob sie vielleicht vorher woanders im Coaching gewesen ist. Ich glaube, das ist so, was mir bis jetzt auf jeden Fall auffällt.
Ja, safe. Und man muss dazu sagen, sie war schon vorher sehr selbstmündig unterwegs. Das heißt, eine gewisse Ahnung von Supplementen, regelmäßige Blutabnahmen und auch von den Werten, von denen wir jetzt auch sozusagen gleich sprechen. Das hat man schon gemerkt. Das heißt, die Tendenz oder ihr primärer Grund war wirklich, dass sie stagniert ist und sie wusste wirklich nicht, warum. Weil diese Absichten, die sie hatte mit ein bisschen mehr Training, sportliches Ziel, was ja an sich nicht ungesund ist, im Gegenteil.
War ja auch alles logisch.
Alles total. Und ja, du hast gerade einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, nämlich das Thema intermittierendes Fasten, weil das ist so eines der Sachen, die wirklich gegen Ende der Anamnese rauskam, das war ihr überhaupt gar nicht bewusst. Sie hat früher, als sie Homeoffice gemacht hat, hat sie immer gefastet. So bis 9, 9:30, 10, 10. Und hat genau diesen Punkt weiter übernommen jetzt. Das heißt, sie geht morgen ins Training, nüchtern, isst danach nichts, fährt dann zur Arbeit und isst dann meistens erst so gegen 9, 9:30, 10, 10, weil sie ihre alte Gewohnheit einfach beibehalten hat. Unbewusst. Das war ihr gar nicht so richtig klar. Das heißt, theoretisch, gehen wir jetzt mal auf so 3 Punkte gleich ein, die ich mal mir rausgesucht habe. Und das ist ja gerade schon gesagt, so intermittierendes Fasten hat ja auch an sich viele gesundheitliche Vorteile, wenn der Kontext da ist, gehen wir gleich mal drauf ein. Aber all ihre Intentionen, ihre eigentlichen Intentionen sind ja per se, wenn wir das so pauschal sagen, nicht erstmal sehr ungesund. Klar. Ein bisschen mehr Training, 4-mal die Woche ist jetzt nicht per se ungesund. Oder mal nüchtern Training, wenn der Kontext da ist, ist ja auch per se nicht immer ungesund. Oder intermittierendes Fasten genauso. Aber der gesamte Kontext gleich, so wie das Ganze vonstatten ging und über vor allen Dingen von der Dauer her, das ist dann schon so, wo man dann später eine Tendenz erkennen kann. Und du hast gerade so das Thema Stress angesprochen. Und da will ich gleich mal drauf eingehen, nämlich auf das Thema Cortisol, wie das beispielsweise hormonell gesehen das Ganze sehr negativ beeinflussen kann. Und deswegen auch so Punkte wie Gewichtsmanagement, Gewichtsstagnation, Stagnation im Training hervorrufen kann und auch so das Thema Fatigue, weil das tatsächlich ein krasses Paradebeispiel dafür ist, dass diese vermeintlichen gesunden Routinen, Absichten ins Negative driften können. Und es ist halt ehrlicherweise ein sehr praxisnahes Beispiel, weil ich sehe das bei ganz vielen Kunden, auch bei mir, dass man häufig denkt, okay, ich versuche das mal ins Leben zu integrieren, aber nachher geht es voll nach hinten los, weil vielleicht zu viele Sachen, wie du es auch gerade gesagt hast, auf einmal eine Veränderung kommen und dann driftet das komplett ins Negative ab. Und so.
Nee, sag ruhig.
Ja, und so ist es auch in diesem Fall gewesen. Deswegen, ich hätte es vor 5 Jahren ganz anders gemacht. Ich hätte diese Faktoren so gar nicht auf dem Schirm gehabt, was so banale Sachen theoretisch mit dem Körper machen können, weil ich A, ganz klar sagen, das würde ich so offen sagen, ich hatte früher A, nicht das Bewusstsein, wie wichtig auch sowas wie Stress, Cortisol, generell das Thema Hormone mit sich bringen kann in diesem Kontext. Und B, muss ich auch immer ganz klar sagen, Ich hatte ehrlicherweise immer den Gedanken, dass das gesamte Thema Hormone von Cortisol bis Sexualhormone viel zu kompliziert ist für nur in Anführungsstrichen einen Personal Trainer. Hm. Beides kann ich mittlerweile revidieren. Also ich bin immer noch kein Hormonexperte, aber tatsächlich, so um jetzt mal meine Trainerkollegen auch so ein bisschen, die vielleicht jetzt nicht so die Erfahrung in dem Bereich haben, es ist absolut keine Raketenwissenschaft, wenn man so bestimmte Basics einfach berücksichtigt. Deswegen sage ich auch immer, die Grundlagen, die Basics, ist das Allerwichtigste. Schlaf, Ernährung, Regeneration, Stressmanagement, Bewegung im Allgemeinen, bevor man überhaupt ins Detail geht auf sehr viele kleinere Facetten.
Safe, ich sehe jetzt die Kommentare schon, boom, oh, der nächste Coach, der wieder mit Cortisol um die Ecke kommt, ja.
Nee,
lass uns das gerne auf jeden Fall einordnen, weil ich glaube, das ist total wichtig und ich bin da bei dir. Ich finde auch, dass es keine Raketenwissenschaft ist. Ich glaube schon, dass man es klar einordnen muss, wie man es macht und was man eben auch nicht macht, gerade wenn es um dieses ganze Thema mit Messen und Cortisol ist. Von daher, geh gerne weiter vor und ich hau einfach ein paar Gedanken dazu dann rein.
Ich könnte jetzt ja sagen, ich habe nicht mal Sexualhormone gemessen.
Ja, ist doch gut.
Ich habe es anhand von anderen Blutwerten einfach deutlich besser gesehen, dass nur weil wir an so 2, 3 Schrauben gedreht haben, deutlich bessere Resultate erzielt haben. Ich würde mal sagen, wir fangen mal mit dem Thema Nüchtern-Training ein. Ich finde, das ist ein sehr spannendes Thema auch, was so in den letzten Monaten, glaube ich, mehr und mehr so an Präsenz gewonnen hat. Vor allen Dingen durch so das Thema hybrides Training, Ausdauertraining, weil immer mehr Menschen auch Ausdauertraining machen und das auch irgendwie so ein bisschen fancy finden, das Ganze nüchtern zu machen. Deswegen würde ich gerne mal starten damit, dass wir das aus Trainingssicht und vor allem aus gesundheitlicher Sicht mal erörtern. Frage erstmal an dich. Bist du ein Fan von nüchtern Training? Machst du es selber für dich?
Ich habe heute Morgen nüchtern trainiert.
Oh. Wie lange?
Knapp, ich glaube es waren 7 und, könnt ihr jetzt genau auf der Garmin nachgucken, aber es sind irgendwas zwischen 46 und 48 Minuten gewesen. Es waren Runwalks, 2-1, 2 Minuten laufen, 1 Minute gehen. Also 10 Intervalle mit knapp 10 Minuten oder 8 Minuten eingehen, 8 Minuten ausgehen, also irgendwas so um die 48 Minuten. Ist schon für Insulinsensitivität, was für ein Wort, und Co. kann das schon sehr sinnvoll sein. Ich glaube, die meisten Leute denken immer noch, man würde deutlich mehr abnehmen, wenn man nüchtern Training macht, was halt ja Käse ist. Aber mir, und das jetzt rein erfahrungstechnisch aus den letzten 10, 15 Jahren, auch während des Krankenhauses, also während der Arbeit im Krankenhaus damals, mir fällt so intermittierendes Fasten und auch Sport morgens auf nüchtern Morgen total leicht. Mhm. Jetzt habe ich aber auch keinen Körperfettanteil von 6% oder so, wo es wahrscheinlich dann schwerer fallen würde, rein stoffwechseltechnisch. Ist es aber was ich übertreiben würde? Nee, ich habe halt eine Low-Intensity-Einheit gehabt heute Morgen. Mhm. Wenn ich einen HIT machen würde, ich bin knapp 2 Wochen her, Kevin kennst du ja auch, der auch Dozent bei uns ist. Kevin hat ja die Krafthalle hier in Köln und da habe ich morgens einen Hyrox-Workout mitgemacht. Es war eine Nahtoderfahrung. Es war kein Hyrox-Workout, aber es war quasi ein Hyrox-Training. Es waren ganz andere Übungen am Ende. Aber es war eine absurde Nahtoderfahrung. Vor allem, weil ich glaube 3 Monate davor kaum trainiert habe, wegen krank und Umzug und Co. Und das Training war um 9. Und da habe ich bewusst extra vorher gegessen, weil die Intensität einfach super hoch war. Und sowas, also so HIT und solche Sachen würde ich zum Beispiel ganz bewusst nicht ohne Essen machen. Bei Krafttraining hängt es, glaube ich, auch wieder so ein bisschen am Ende davon ab, in was für Bereichen trainiert man. Ist das Maximalkraft? Ist das jetzt rein Hypertrophie? Und wie lange geht so ein Training auch? Weil ich würde schon sagen, alles, was so bis an die 60 Minuten geht, theoretisch, wenn die Intensität niedrig ist, wäre das schon kein Thema. Mhm. Vor allem morgens nicht. Alles, was darüber hinausgeht, also auch wo, wenn ich jetzt eine lockere Fahrradeinheit habe, wo ich 1 Stunde 45 Minuten fahre, würde ich ab 60 Minuten Kohlenhydrate zuführen, was auch positive Effekte auf die Fettverbrennung, by the way, hat. Aber das so kurz und knapp Gedanken dazu.
Ja, finde ich sehr gut. Ich finde, das ist sehr differenziert betrachtet. Ich will mal immer die Frage stellen, so was ist das primäre Ziel von der Trainingssession? Also warum mache ich das gerade nüchtern? Möchte ich beispielsweise jetzt gerade irgendwie meine Fettverbrennung verbessern? Das heißt, dass der Körper einfach lernt, effizienter Fette zu oxidieren. Also dass wir grundsätzlich einfach lernen, dass wir besser Energie aus Fetten gewinnen können. Punkt Nummer 1, möchte ich aber auch vielleicht gerade wie du es angesprochen hast oder was ja auch eines der Vorteile ist, diese metabolische Flexibilität. Das sieht man ja auch ganz, ganz häufig, dass immer mehr Menschen, gerade wenn man sehr gestresst unterwegs ist, primär so nur auf Carbs zurückgreift, auf so primär oder als primäres Makrosubstrat und weniger auf Fette. Und das ist ja so eines der primären Vorteile von grundsätzlich nüchtern Training, dass wir damit so mehr in diese Körperfettreduktion reingehen können. Was aber primär nichts, wie du es gerade gesagt hast, damit zu tun hat, ob wir am Ende des Tages abnehmen oder nicht, weil da entscheidet immer noch die Kalorienbilanz. Und deswegen sollte immer so die primäre Frage im Raum stehen, so was ist das, was möchte ich wirklich mit dieser nüchtern Session erreichen? Weil man muss auch ganz klar sagen, je intensiver die Session ist, wie du es auch gerade gesagt hast, und je länger die Session geht, und wenn wir das Ganze nüchtern machen, dann bedeutet das einfach doppelt Stress für den Körper. Grundsätzlich ist ja Training eh immer Stress für den Körper. Und wenn wir das Ganze nochmal gepaart mit wirklich einer nüchtern Session, und wie du es gerade gesagt hast, du hast jetzt eine Low-Intensity-Training-Session gemacht, wenn man das Ganze mit sehr harten Intervallen fahren würde, dann könnte das über kurz oder lang sogar eher ins Negative abdriften. Und ich habe das aus eigener Erfahrung auch so erlebt. Ich habe früher wirklich nahezu jede Session nüchtern gemacht. Ich kam damit per se sehr gut klar. Aber ich habe irgendwann gemerkt, dass so in meinem Kontext der größte Punkt, was für mich limitierend war, war nicht die Trainingssession an sich, also die Qualität der Trainingssession, sondern die nachfolgende Regeneration. Das heißt, wie gut kann ich mich von dieser Trainingssession regenerieren? Und auch das sage ich ganz klar, es kommt gar nicht auf die eine Trainingssession an, wie gut die ist, sondern es kommt immer darauf an, wie gut kannst du dich von dieser Trainingssession erholen, regenerieren, dass du bestmöglich wieder in die nächste Trainingssession gehen kannst und einen neuen schönen Trainingsreiz setzen kannst. Und deswegen bin ich per se, wenn es um das Thema Performance geht, nicht so ein großer Fan von nüchtern Training, weil es sehr häufig die anschließende Regeneration so ein bisschen beeinträchtigen kann, nicht muss. Wenn es um das Thema Gesundheit geht und man macht das Ganze sehr fein dosiert, sowas wie 30, 45 Minuten, vielleicht mal so eine 60-minütige, sehr Low-Intensity-Einheit, das heißt so klassisch Zone 1 oder Zone 2, wirklich sehr, sehr, sehr entspannt. Dann wiederum bin ich ein großer Fan, wenn der Performance-Gedanke nicht an erster Stelle steht, sondern wenn so primär das Thema Gesundheit, metabolische Flexibilität oder auch so das Thema Verbesserung der Fettoxidation, also dass der Körper einfach lernt, besser aus Fett Energie zu gewinnen. Wenn das so der primäre Punkt ist, dann bin ich ein recht großer Fan davon.
Werfen wir noch einen Punkt rein. Mhm. Gerade bei ihr könnte das ja sinnvoll sein, und das wäre jetzt bei mir zum Beispiel auch so. Ich glaube, wenn du in dieser, ob jetzt Leitung oder Unternehmer oder wie auch immer am Ende, ich glaube, da wo Stress und Zeitmanagement am Ende eine Rolle spielt, sollte Praktikabilität auch eine Rolle spielen. Safe. Und das ist zum Beispiel, wenn ich um 6 Uhr aufstehe und ich würde jetzt etwas essen um 10 nach 6, könnte ich nicht um 6:30 vernünftig laufen gehen. Klar, ich kann irgendwie eine Banane essen, das könnte ich machen, safe. Wobei realistisch gesehen, das ist jetzt auch kein von der Kohlenhydratmenge kein richtiges Pre-Workout. Dann kann ich halt auch wahrscheinlich gar nichts essen am Ende. Es sei denn, was natürlich wieder Sinn ergeben könnte, ist irgendwie so eine Banane mit irgendwie Nussmus oder irgendwie sowas. Also Fette in Kombination, also mittelkettige Fettsäuren in Kombination mit Kohlenhydrate. Aber ich, für mich ist es viel praktikabler, 45 Minuten laufen zu gehen und danach direkt zu essen. Aber dann nicht erst zu duschen, E-Mails beantworten, einen Kaffee trinken und dann essen, sondern ich komme nach Hause, springe unter die Dusche und dann esse ich. Also 20 Minuten nach dem Training esse ich dann. So, ja. Und das würde, glaube ich, anders, würde das zumindest für diese Low-Intensity-Einheit für mich schwer funktionieren. Und dann habe ich lieber eine Einheit, die vielleicht ein bisschen weniger effizient ist, wobei ich auf jeden Fall gerade auch Fettoxidation und metabolische Flexibilität mehr lernen
möchte. Eher für dein Ziel eine Mitteldistanz, oder?
Ist eine Mitteldistanz,
Da brauchst du es eh.
Da brauchst du es eh. Und für mich ist diese Praktikabilität tatsächlich super relevant. Ich habe in den letzten 10 Jahren auch immer versucht, alles zu optimieren. Aber ich bin immer wieder zu diesem Minimalen zurückgekommen, was im Alltag auch praktisch umsetzbar ist, weil sonst wird halt alles zur Arbeit und das killt dich auf lange Sicht gesehen über den Tag hinweg.
Ja, wir haben es genauso gemacht, wie du es gerade gesagt hast. Also wir haben gar nicht viel verändert, deswegen sage ich, ich habe gar nicht den gesamten Trainingsplan umgeworfen, sondern ich habe eher so ein bisschen das Ganze fein dosiert. Und zwar, man kann ja sehr gut mit so unterschiedlichen Trainingsparametern spielen. Man kann entweder so ein bisschen an dem Volumen schrauben, das heißt grundsätzlich, wie lange eine Session geht. Man kann an der Intensität schrauben, wie intensiv eine Session geht. Man kann an der Trainingsfrequenz, wie viele Tage man sozusagen in der Woche trainiert. Und wir haben eher so ein bisschen an dem Trainingsvolumen geschraubt. Das heißt, statt jetzt beispielsweise 60 Minuten, eher so in Richtung 30 bis 45 Minuten, klassisch Zone 1, Zone 2. Das heißt, den Körper nicht unnötig lange in diesen Stressor, sondern eher eine etwas kürzere Phase. Und genau wie du es gerade gesagt hast, danach wirklich was gegessen, um so ein bisschen die Glykogenspeicher wieder aufzufüllen, was ja regenerativ gesehen absolut sinnvoll ist und vor allem auch in ihrem Kontext sinnvoll ist für ihren Job. Und da gibt es ja auch eine recht klare Tendenz zu, wenn man nach einer Ausdauersession, so 45, 60 Minuten plus, unmittelbar danach, so 15, 20 Minuten, die Glykogenspeicher wieder füllt. Das Ganze so mit 1 Gramm bis 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das sind bei ihr dann so knapp 70 Gramm Carbs, was ja völlig überschaubar ist. Das Ganze addiert mit ein paar Proteine, so 0,2, 0,3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Dann kann man sehr gut die Glykogenresynthese wieder verbessern. Das heißt, das Auffüllen der Glykogenspeicher, was im Endeffekt einfach nur dazu führt, dass sie energiegeladener vom Energiemanagement, vom allgemeinen Feeling her deutlich besser über den Tag verteilt ist. Und das ist beispielsweise eines der Schrauben, die wir verändert haben. Das heißt, das Thema Nüchterntraining blieb, weil wie du es gerade gesagt hast, es war für sie super schwierig, morgens direkt was zu essen, gestresst gefühlt ins Gym zu gehen, weil weniger Zeit wieder da war, weil sie ja vorher was essen musste. Und dann litt extrem das Training darunter mit leicht vollen Magen etc. pp. Deswegen haben wir das gar nicht verändert, sondern das blieb die Komponente. Wir haben halt nur an den Trainingsvariablen geschraubt. Das heißt, das Volumen tacken runter. Wir haben beispielsweise keine Hit-Sessions mehr morgen gemacht. Das heißt, gerade so das Thema nüchtern Training und wirklich hochintensive Intervall-Sessions zu fahren, würde ich auch nicht empfehlen auf lange Sicht. Und das war so eines der Punkte, wo sie relativ schnell gemerkt hat, weil jetzt knüpfen wir gleich auf den nächsten Punkt, dass sie sich dadurch zumindest über den Tag gesehen deutlich stabiler gefühlt hat, was das Thema Energiemanagement anbelangt. Weil, was sie auch gemacht hat, ist das Thema intermittierendes Fasten. Gar nicht bewusst, sondern sie hat einfach nur ihre vermeintlich gesunde Routine von vorher aufrecht gehalten und hat dann halt immer erst um 9:30 gegessen. Wie stehst du persönlich zum Thema intermittierendes Fasten?
Also ich finde es grundsätzlich ist halt, das wird immer so als der heilige Gral irgendwie verkauft. Das finde ich halt Quatsch. Am Ende ist es halt einfach, egal welche Diäten wir miteinander vergleichen, am Ende performen eigentlich alle gleich gut. Ob ich jetzt die Zeit einschränke, ob ich irgendwie die Kohlenhydrate einschränke, ob ich die Fette einschränke. Am Ende funktionieren die sowieso nur, wenn ich die Kalorien einschränke. Ich kann mich so gesund ernähren, wie ich das möchte. Wenn ich im Kalorienüberschuss bin, nehme ich so oder so nicht ab. Also selbst wenn ich mit Salat und Hühnchen nur arbeiten würde, theoretisch, und das mit 6000 Kalorien am Tag, würde ich trotzdem zunehmen. Genauso wie wenn ich mit schlechten Lebensmitteln theoretisch im Kaloriendefizit bin, würde ich abnehmen. Ich kann natürlich über die Makronährstoffverteilung dazu beitragen, wie meine Körperkomposition primär wird oder wie ich sie positiv oder negativ beeinflusse. Bei Mikronährstoffen natürlich auch viel. Aber intermittierendes Fasten ist halt eine Möglichkeit, die Menschen helfen kann, dabei zu bleiben, auf der einen Seite Leistung zu bringen, gut und konzentriert arbeiten zu können, aber vor allem ihre Kalorien in einem bestimmten Zeitfenster einzuschränken, indem ich halt eine Mahlzeit spare, so theoretisch. Ich glaube, am Ende des Tages ist halt keine Diät der anderen überlegen, sondern am Ende ist nur die der anderen überlegen, die du für dich langfristig beibehalten kannst und die in deinen Alltag reinpasst. So, weil am Ende, ich schränke da nur das Zeitfenster ein, in dem gegessen wird. Und das kann für jemanden gut funktionieren oder für jemanden nicht gut funktionieren. Für jemanden, der 6-7 Mal die Woche Sport macht, würde ich das per se nicht empfehlen wahrscheinlich, weil das dann viel zu kompliziert wird in so, also je nachdem, wie man ja jetzt fastet, ne, in einem Zeitfenster von 6-7 Stunden zu essen, schaffen die meisten Leute es dann nicht, die Kaloriendichte zu sich zu nehmen, die sie bräuchten, was dann wieder in sowas wie Energiedefizit und solchen Dingen münden kann, was de facto tatsächlich sogar auch bei Männern ist, oder sein kann. Und deswegen, das kann sinnvoll sein. Ich habe das lange Zeit gemacht. Ich würde auch sagen, ich bin währenddessen sehr gut damit klargekommen. Ich würde aber schon retrospektiv sagen, ich habe jetzt deutlich mehr Energie als vorher während dem intermittierenden Fasten, wobei das auch multifaktoriell jetzt durch was anderes bedingt sein kann. Einfach durch das ganze Thema Ausdauersport und Co., was ich ja früher nie gemacht habe zum Beispiel. Es gibt aber nur so eine Gruppe Mensch, bei der ich tendenziell vorsichtiger wäre, und das sind Frauen. Per se hormonell bedingt am Ende, aber weil Frauen schneller in so ein Energiedefizit halt auch reinrutschen können. Wenn du aber damit gut fährst und das für dich gut funktioniert, ist es auch kein Thema, mit intermittierendem Fasten zu arbeiten. Jeder, der sagt, intermittierendes Fasten per se für Frauen geht nicht und ist schlecht, das ist kompletter Quatsch. Es hängt wirklich davon ab, ob du in deinem Zeitfenster dann genügend Nährstoffe zu dir nimmst und Kalorien. Wenn ja, ist das kein Thema. Aber auch das ist halt kontext- und zielabhängig. Für Performance wahrscheinlich nicht. Für Alltag und Praktikabilität kann es sehr sinnvoll sein. Für Fokus und Energie am Morgen kann es sinnvoll sein. Für Gewichtsabnahme kann es sinnvoll sein. Und ich glaube, da muss man sich halt überlegen, was ist das Main-Ziel am Ende Und das paaren zusammen mit der individuellen Vorgehensweise des Menschen, womit der Mensch sich am besten dran gewöhnen kann und womit er oder sie, jetzt in dem Fall Marina, am besten klarkommt auch.
Warum würdest du sagen, ist es hormonell für Frauen nicht gut, Fasten?
Also grundsätzlich muss man sagen, wenn wir uns so Zuckersysteme, Cortisol und solche Dinge anschauen können, kann es langfristig sein, wenn ich gar nichts zu mir nehme, kann aber auch, wenn ich mich ketogen ernähre, das ist dann sowieso nochmal ein ganz anderer Stoffwechsel über Ketogene und solche Sachen, wenn ich mich in der Ketose befinde, aber trotzdem kann es sein, dass mein Körper, wenn ich zu wenig Zucker oder Kohlenhydrate per se zu mir nehme, kann das dazu führen, dass mein Körper in eine Energiereserve kommt, was ja tendenziell was ist, was wir irgendwo, wenn wir Gewichtsabnahme machen wollen, auch haben wollen. Aber es kann dazu beitragen, dass der Körper versucht, die Gluconeogenese, also den körpereigenen Kohlenhydratstoffwechsel, hochzufahren. Bedeutet, der Körper verbraucht irgendetwas, um dadurch Zucker herzustellen. Und das funktioniert unter anderem über die Ausschüttung von Cortisol zum Beispiel. So, und Cortisol ist tendenziell was, das will ich morgens haben, weil wenn ich das morgens habe, dann ist das wie so meine innere Uhr, mein innerer Wecker. Aber ich möchte das halt nicht den ganzen Tag über eigentlich haben und ich möchte, dass das abends niedrig ist. Und ich kann mich über diesen intermittierenden Fastenzyklus rein erfahrungstechnisch, beziehe mich jetzt hier nicht auf irgendwelche wissenschaftlichen Daten oder sowas, kann rein erfahrungstechnisch dazu führen, dass Leute in so eine Art Hungerstoffwechsel morgens reinfallen und das gerade bei Frauen eher ein Problem machen kann. Ist aber kein Muss. Wenn ich aber jemanden habe, der viel Stress hat, ob das mit frühem Aufstehen, mit Leistungsdruck und Co. zu tun hat, ist es generell nie eine gute Idee, in irgendeinem bestimmten Zeitfenster auf Nährstoffe zu verzichten, weil ich dem Körper damit immer wie so eine Art noch zusätzlichen Stress gebe, was wieder mit Cortisol zu tun haben kann. Man darf aber diese Aussage mit, das kann mit Cortisol zu tun haben, nicht gleichsetzen mit, die Cortisol-Blutspiegel sind dann immer erhöht oder erniedrigt. Das ist eine ganz andere Baustelle am Ende des Tages. Sondern wir wissen, dass stoffwechseltechnisch, wenn man sich diesen Mechanismus von Blutzuckermanagement rausschaut, kann das damit zusammenhängen, dass Cortisol nach oben geht. Und das ist tendenziell was, was ich bei Frauen weniger gerne haben wollen würde.
Würdest du in so einem Kontext wie jetzt in diesem Fall speziell Cortisol abnehmen lassen? Und wenn ja, wie?
Also ja, könnte man machen. Der primäre Grund, der mich dazu bringen würde, wäre dieses Mittagstief bei ihr wahrscheinlich. Ich würde aber auch keine Blutmessung tatsächlich machen, sondern ich würde so ein Cortisol-Speichel-Tagesprofil machen, also über 4, 5, 6 verschiedene Zeitpunkte am Tage Cortisol-Speichel abnehmen. Und da auch wichtig, mir geht es da gar nicht so um die um den akuten Wert, sondern mir geht es per se um den Verlauf. Also ich möchte, dass das Cortisol morgens hoch ist und über den Tag hinweg runtergeht und abends am niedrigsten ist. Wenn ich jetzt mir Melatonin angucken würde, wäre das genau umgekehrt. Also morgens niedrig und abends hoch. Und wenn Cortisol ein Problem hat, dann führt das auch zu einem Problem von Melatonin, was den Schlaf am Ende wieder beeinträchtigen kann. Weswegen es auch eine gute Idee ist, eigentlich abends Kohlenhydrate zu essen. Weil das habe ich ja gerade erklärt mit Cortisol und Co. Also wenn ich Kohlenhydrate esse, dann bringt mich das am ehesten in eine Situation, Cortisol nicht selber ausschütten zu müssen, was Melatonin unterdrücken würde. Also das wäre abends eine sehr gute Idee, Kohlenhydrate zu essen. Und was ich nicht möchte, ist irgendwie so eine Kurve von Cortisol ist morgens hoch, geht dann runter und piekt dann irgendwo zum Beispiel wieder oder fällt in so ein komplettes Loch runter. Und am Ende kann theoretisch beides zu so einem Tief führen. Und wenn ich natürlich dauerhaft irgendwie Probleme mit meiner Cortisolkurve habe, kann sich das halt langfristig, naja, man kann eigentlich nicht richtig von chronifizieren sprechen, aber es kann halt langfristig zu größeren Problemen dann führen und das ist eigentlich was ich nicht haben wollen
würde. Ja, weil du es gerade angesprochen hast, das ist auch so der Grund, warum ich das schon so ein bisschen sehr manifestiere auch, dass man wirklich nach der Session direkt isst, weil es einfach den Cortisolspiegel recht gut wieder senken kann. Es gibt
durch Training hochgeht.
Genau, durch Training hochgeht und wenn man dann einfach wirklich den Körper adäquat gut fühlt danach und dann kann es den Cortisolspiegel einfach wieder senken lassen. Deswegen war es so doppelt negativ. Sie trainiert intensiv, isst danach längere Zeit noch 2-3 Stunden nichts und hat dann eigentlich relativ starken, dauerhaften, erhöhten Cortisol-Peak.
Genau, ich glaube lass mich da nochmal kurz einen Satz zu sagen, weil ich glaube, das würden jetzt wieder viele Leute falsch verstehen. Ich glaube, du hast nämlich gerade gesagt, Cortisol geht durchs Training hoch und dann kann man Kohlenhydrate essen und das senkt den Cortisolspiegel. Das ist, glaube ich, was viele Leute jetzt missverstehen werden und sagen, wenn ich Kohlenhydrate esse, dann senkt das Cortisol. Theoretisch passiert aber ja Folgendes. Man trainiert, Cortisol geht hoch, das macht am Ende mehr Zucker. Training verbraucht aber den Blutzucker. Das führt dazu, dass Cortisol noch mehr hochgeht. Und wenn ich den Blutzucker einfach über Kohlenhydrate erhöhe, muss das Cortisol nicht mehr hochgehen.
Exakt. Ne? In dem Kontext, was sind so 3, 4 Blutwerte, in diesem Fall, die du auf jeden Fall abnehmen lassen würdest?
Also ich glaube auch hier, was wir, und da tragen wir sicher Hand aufs Herz einen Teil so bei, dass wir halt sagen, ganzheitliche Blutdiagnostik ist total wichtig.
Safe.
Ich glaube aber, viele Menschen verstehen das falsch und messen bei jedem jetzt einen Blutpanel mit 800 Euro, was ich de facto überhaupt nicht machen würde. Klar habe ich auch so ein Standardpanel, was immer super ist für Prävention, was irgendwie schon so 300 Euro kostet. Aber, und das hatten wir ja in dem Panel-Call damals ja auch, dass wir gesagt haben, so, hey, ihr habt ein Budget von 200 Euro für Blutdiagnostik und das ist ja allen mega schwer gefallen. In dem Fall, also ich hätte natürlich gerne sehr viele Sachen, aber wenn ich mich jetzt wirklich nur auf 3-4 Sachen beziehen würde, würde ich rein medizinisch gesehen versuchen, über die Blutdiagnostik jetzt Dinge auszuschließen. So, das heißt, ich würde, weil so funktioniert ja Wissenschaft am Ende, ich will ja mit der Wissenschaft nicht, also mit Studien jetzt in dem Kontext funktioniert Wissenschaft, also ich will ja nicht etwas beweisen, sondern ich stelle eine Hypothese und möchte etwas widerlegen. So, und die Hypothese, die im Raum steht, ist ja, sie hat Energiemangel durch vielleicht Schilddrüsenprobleme, durch vielleicht Eisenmangel, der bei Frauen einfach ein sehr häufiger ist. Das heißt, was ich auf jeden Fall haben wollen würde, ist TSH, FT3 und FT4. Wenn ich die Schilddrüsenwerte messe, mal abgesehen davon, dass Energiemangel ebenfalls mit einem Eisenmangel korreliert, ich brauche auf jeden Fall einen Ferritinspiegel. Ein Riesenthema, und das ist ein Riesenthema, was ich bei Social Media immer wieder sehe, die Leute sagen immer, wenn ich Ferritin messe, brauche ich CRP dazu. Das ist eigentlich Quatsch. Ich brauche CRP nur, wenn der Ferritinspiegel gut aussieht. Wenn der Ferritinspiegel niedrig ist unter 50, dann hilft mir das CRP gar nicht, weil ich habe ja einen Eisenmangel. Egal, ob ich einen guten CRP oder einen erhöhten CRP habe, ich habe ja trotzdem einen Eisenmangel. Weil ein erhöhtes CRP bedeutet ja nur, ich habe eine entzündliche Situation, was bedeuten kann, ein gutes Ferritin wäre vielleicht falsch positiv und damit kann ich das Ferritin einordnen. Wenn das Ferritin aber niedrig ist, dann brauche ich das CRP nicht für die Einordnung, weil das ist ja niedrig und damit kann es ja auch nicht falsch hoch sein, weil es ja niedrig ist. So. Also ich würde auf jeden Fall Ferritin haben wollen. Man könnte jetzt die ganzen Grundstoffe der Schilddrüse abklappern, also Selen, Jod im Urin und irgendwie Gesamteiweiß. Könnte man machen, wenn aber die Schilddrüsenwerte gut sind, bräuchte ich die theoretisch nicht. Die wären natürlich trotzdem nice to have, aber wären jetzt nicht zwangsläufig notwendig. Das heißt, ich glaube, wenn Budget eine Rolle spielt tatsächlich, würde ich mit der Schilddrüse gehen, ich würde mit Ferritin gehen, und dann müsste man wirklich überlegen, ob man diese 3 Schilddrüsenparameter macht. Wenn ich aber das Budget hätte, würde ich sie machen. Nice to have und cool wäre auf jeden Fall, wären Sexualhormone, aber ist halt Overkill in dem Kontext. Also braucht man jetzt ja nicht wirklich so. Kann man ja auch über eine vernünftige Anamnese, ist ein regelmäßiger Zyklus da und sowas zum Beispiel, haben wir jetzt eben nicht drüber geredet, aber könnte man jetzt machen. Dann bräuchte ich das nicht zwangsläufig. Wird trotzdem jeder Frau im gebärfähigen Alter empfehlen, mal in einem guten Zeitraum, 19. 21. Zyklustag, Sexualhormone zu messen. Aber das ist jetzt ja nicht direkt indiziert in dem Fall, sondern das wäre dann so präventiv, medizinisch könnte ich es für sinnvoll. Das wären die Sachen, die ich auf jeden Fall haben wollen würde. Jetzt würde es irgendjemand geben, sagen, aber brauchst du unbedingt Hämoglobin? Könnte man auch machen. Wäre vielleicht so für diese Leistungsdiagnostik, Ausdauerthema auch eine sinnvolle Determinante. Also ein kleines Blutbild, das kostet so knapp 2 Euro, das wird mir dann wahrscheinlich auch schon reichen. Also kleines Blutbild, Schilddrüse, Ferritin wären jetzt Sachen, die ich auf jeden Fall haben wollen würde. Und ich glaube, alles andere wäre tatsächlich nice to have. Also, weil viele würden jetzt sagen, auf jeden Fall Omega-3-Index. So, ja, come on, wäre super. Aber brauche ich jetzt dafür nicht zwangsläufig. Da würde ich lieber in so ein Cortisol-Tagesprofil investieren, tatsächlich bei der jetzt.
Ich habe noch als dritten Wert, habe ich noch Vitamin D persönlich für mich einfach. Ist für mich so eines der primären.
Genau, also Vitamin D könnte man natürlich auch machen und dann könnte man auch Folsäure und B12 machen, weil theoretisch würde ja genauso wie Ferritin mit Energiemangel zusammenhängen, dann hätte man so ein Panel aus 5 Sachen am Ende.
Wenn du jetzt die Schilddrüsenwerte, ich habe die mitgebracht und den Ferritinwert, wenn du das beides mal jetzt gleich gegenüberstellst, also Schilddrüse war ein TSH von 1,7, 1,8, also an sich eigentlich relativ in Ordnung. FT4 war aber so bei 1,1 und das FT3 war bei 2,9. Ferritin wiederum war bei 78. Wenn du diese Konstellation siehst, wo würdest du am ehesten ansetzen?
Also grundsätzlich gesehen, Ferritin von unter 50 wäre ein Thema. Alles, was so, also optimal wäre wahrscheinlich bei Frauen so zwischen 100 und 120, wobei das auch Erfahrungs- und Zielbereiche sind, wo wir hinwollen. Gibt jetzt aber nicht Daten, die zeigen, 120 ist besser als 80 oder so. Aber wir sehen, unter 50 ist ein Thema. Sie hat jetzt einen 78er Wert. da würde ich jetzt einen CRP haben wollen, weil ich wissen wollen würde, wenn der CRP-Wert irgendwie kleiner 2, kleiner 3 ist, dann würde ich auch glauben, dass sie einen guten Eisenspeicher hat. Wenn das der Fall wäre, würde ich am Eisen jetzt wahrscheinlich erstmal nichts machen. Ich würde ausschließen, dass übers Training langfristig dieser Energiemangel besser wird. Wenn der besser werden würde, würde ich an dem Eisen nichts machen. Sonst würde ich schon jeden zweiten Tag irgendwie 30 Milligramm Eisenbisglycinat geben und gucken, dass der Eisenspiegel hochgeht. Bei den Schilddrüsenwerten ist so, naja, also FT4, schön, wenn das irgendwie über so 1,4 wäre. FT3 wäre schön, wenn das über 3 wäre. Das ist jetzt beides so grenzwertig. Also ist jetzt beides nicht super, aber ist jetzt beides auch nicht krass niedrig. Mhm. Das TSH ist halt schön bei 1,71. 1,71 war es, glaube ich, ne? Es gibt jetzt da die Konstellation, wo ich FT3 und FT4 nicht habe. Wenn ich jetzt nur ein TSH von 1,7 sehen würde oder 1,71, würde in meinem Kopf theoretisch noch eine Differenzheiligenlose mit der sekundären Schilddrüsenunterfunktion stehen. Die wäre jetzt aber eigentlich vom Tisch, weil FT3 und FT4 sind gut. Ich glaube, das wäre jetzt so Optimierung, weil am Ende des Tages sehen wir jetzt, Schilddrüse ist eigentlich kein Problem, ehrlicherweise. Also es könnte besser sein, aber das ist so, da geraten wir dann irgendwo, da ist so ein schmaler Grat zwischen, es ist gut und wo fängt Überoptimierung an. Das ist ja auch so ein, ne, das so, in jedem Podcast komme ich darauf zu sprechen, weil Laura hat so ein, schicke ich dir gleich im Nachgang mal so ein 20-Seiten-Dokument Wissenschaft, bevor sie jetzt in Mutterschutz gegangen ist, den 20-Seiten-Dokument über Überoptimierung geschrieben und alles mega krass wissenschaftlich aufgearbeitet für die Akademie, weil das noch kaum einer gemacht hat, über dieses Thema zu reden. Und das ist krass, als ich das gelesen habe, habe ich ganz oft gedacht so, boah, das ist so, Digga, du hast rechts einen Tracker, links einen Tracker, ich auch. Ist das schon Überoptimierung so? Und ich glaube, wenn wir jetzt an den Schilddrüsenwerten und an dem Ferritin rumdoktern würden, wäre das schon so ein schmaler Grad kurz vor Überoptimierung. Es sei denn, durch Trainings- und Ernährungsanpassung würde in Anführungsstrichen Schilddrüse und Eisen nicht besser werden, beziehungsweise das Symptom des Energiemangels und des morgendlichen Lochs würde nicht weggehen. Wenn das nicht weggehen würde, dann würde ich mich schon hinsetzen und drüber nachdenken, guckt man sich jetzt Selen nochmal an, guckt man sich Gesamteiweiß nochmal an, überlegt man, ob eine Jodsupplementierung sinnvoll sein könnte und ob eben Eisen eine Relevanz hätte.
Und da die Marina schon sehr bewusst unterwegs war, hatte sie noch zwei andere Blutergebnisse sozusagen mit aus den letzten 12 Monaten, also vor 12 Monaten, 6 Monaten und dann sozusagen die aktuelle. Und da war der FT3 bei 2,6, 2,7 und jetzt die letzte bei 2,9. Das heißt, du siehst ja schon so den...
Ist ja schon besser geworden.
Exakt, du siehst ja schon den Verlauf, es wird schon besser. Aber inwiefern könnte denn das Thema Stress sich noch negativ auf die Schilddrüse auswirken? Also gibt es da eine gewisse Art von Konstellation, wo man sagen kann...
Das ist eine Fun-Frage.
Ja, ne? Ich dachte, ja, mal, also, ja. Ich frag dich mal sowas.
Also die Frage, das ist immer, das habe ich im Podcast so voll oft, wenn ich hier sitze und ich stelle jemandem Fragen, ich kenne die Antwort selber. Das sind die weirdesten Fragen,
ich weiß, stellt, so. Ich weiß.
Ja, also theoretisch natürlich gibt es die. Und da kommst du wieder in dieses ganze Cortisol-Stress-Thema rein, weil am Ende des Tages kann... Na, es gibt so, wir können ja hier mal im Podcast mal aus der Akademie eine Grafik einblenden, wo wir die ganzen verschiedenen Konstellationen von TSH, FT3, FT4 und dem reversen T3 einblenden. Denn da ist es so, dass man sehen kann, dass wir eine Konversion vom FT4 nicht ins FT3, sondern Richtung RT3 haben können, also in ein inaktives Schilddrüsenhormon. Das ist am Ende so eine Konstellation von so einem Low-Thyroid, heißt es dann am Ende, je nach Fachliteratur heißt es immer ein bisschen anders, aber Low-Thyroid ist eigentlich so das, wo sich eigentlich die meisten darauf geeinigt haben. Und das bedeutet, eigentlich ist das FT4 ist gut, aber wir haben so eine Umwandlung durch ein erhöhtes Cortisol, durch erhöhten Stress. Das kann aber auch Stress sein, der jetzt nicht selbstbedingt ist durch intermittierendes Fasten, sondern vor allen Dingen durch große Unfälle, durch große Operationen, durch riesengroße toxische Dinge, die emotional in deinem sozialen Leben passieren. Also wirklich große, große Ereignisse von eben Operationen bis hin zu selbstgemachten Dingen, die dazu führen können, dass wir in Anführungsstrichen das FT4 in das reverse T3 umwandeln. Ich versuche das immer so mit diesem Beispiel von AirPods zu vergleichen. Jeder kennt irgendwie AirPods mittlerweile und da hat man, oder kann man auch normale Kopfhörer nehmen, man hat einen linken und man hat einen rechten und der rechte sieht eigentlich genauso aus wie der linke, aber der rechte passt nicht in die Vorrichtung von dem linken und umgekehrt auch nicht. Und so ist das mit dem RT3 auch. Sieht genauso aus wie das FT3, nur hat das Jodatom an einem anderen Teil in der biochemischen Strukturformel und damit passt das zum Teil an den Rezeptor vom FT3, blockiert den damit, aber ohne dass nachfolgend eine Reaktion ausgelöst wird. Und das kann natürlich theoretisch im Verlauf der letzten Monate ein Fall gewesen sein, der besser wurde und besser wurde, aufgrund dessen, dass jetzt mehr FT3 ist. Theoretisch könnte es aber auch einfach sein, dass ihr Selenwert besser geworden ist und sie damit besser von FT4 in FT3 konvertiert hat. Zeigt aber ja auf jeden Fall, dass sie sich wahrscheinlich an diese Konstellation mehr und mehr zunehmend gewöhnt hat oder sie hat sich besser ernährt oder irgendwas muss ja besser geworden sein. Es war auf jeden Fall scheinbar nicht mehr so der Riesenstress, aber theoretisch kann Nebennierenrinde Cortisol sich auf Schilddrüse FT4, FT3 beziehungsweise das reverse T3 direkt auswirken und das ist ein Problem, was wir häufig dann auch nur sehen können, wenn wir halt das RT3 am Ende messen, was man so instinktiv, wenn man sich die Schilddrüsenhormone typischerweise, wenn man sich die anschaut, könnte man das erkennen. FT4 ist super, aber FT3 ist total niedrig. Und das könnte jetzt eben ein Selenmangel sein. Wenn man aber sieht, das Selen im Vollblut ist irgendwo bei 150, 160, also ist ziemlich gut, dann könnte man mal auf die Idee kommen, das RT3 zu messen. Ist aber sehr teuer, kostet um die 60 Euro. Und häufig ist es dann so, dass der Wert eben zu niedrig ist, dass der Wert zu hoch ist in dem Kontext. Ne?
Wenn du dir jetzt den Fall anschaust, das heißt Thema Stress mehr durch den Job, Thema Nüchterntraining, Thema intermittentes Fasten, du kennst jetzt einige Blutwerte. Was sind so zwei, vielleicht drei primäre Dinge, die du mit der Person machen würdest, die du direkt ändern würdest?
Also ich würde, wir haben noch gar nicht darüber geredet, wie ihr Schlaf theoretisch ist. Also ich würde auf jeden Fall mich darauf konzentrieren, dass die Regeneration, es gibt ja so eine sieht, ist jetzt nicht richtiges Übertraining, aber ist ja so ein bisschen schon von zu viel in Summe, was ihr macht. Muss jetzt nicht per se das Training nur sein, sondern die Gesamtkonstellation. Gibt ja jetzt so auf der einen Seite dieses Übertraining, auch wenn sie das nicht hat, oder dieses Under-Regeneration so. Also gibt jetzt, wir haben halt zwei Möglichkeiten. Entweder wir optimieren die Regeneration. Das kann jetzt alles Mögliche sein, von mehr Kalorien bis hin zu bessere Makronährstoffverteilung, bis hin zu Schlaf optimieren, was man ehrlicherweise auf Platz 1 setzen müsste, weil wenn das nicht funktioniert, wäre das wahrscheinlich der primäre Driver. Man könnte sich aber auch hinsetzen und natürlich gucken, ob man irgendwie dieses Homeoffice-Thema an einem oder zwei Tage versucht in der Woche reinzubekommen, was vielleicht auch Entlastung machen würde. Man könnte aber auch sein, dass man sich hinsetzt und sagt, man fährt die Belastung an einem Teil runter. Ja. Das kann jetzt aber auch bei jemandem in so einem Kontext mit Leitung und sportlichem Ziel wieder mehr Stress machen, weil die Person das Gefühl hat, sie wird ihr Ziel nicht erreichen. Man kann aber natürlich die Trainingsplanung auch einfach versuchen zu steuern, indem man die Person trotzdem gleich häufig trainieren lässt, aber vielleicht die Intensität an einigen Stellen rausmacht oder mal sowas wie einen Deload einzufügen, irgendwie alle 6 bis 8 Wochen, je nachdem, wenn das Training zu intensiv ist. Grundsätzlich würde ich schon sagen, bei all dem, was so beschrieben ist, was deutlich relevanter ist als die Blutwerte, weil die sind ja jetzt nicht so mega aussagekräftig. Aber was ja gut ist, sie gemacht zu haben, weil man ja sieht, dass da kein primäres Problem scheinbar ist oder es schon besser geworden ist in der letzten Zeit. Und die Werte sich mehr und mehr, kann man akklimatisiert sagen, naja, nicht so richtig, aber sie haben sich irgendwie, der Stoffwechsel hat sich mehr dran gewöhnt und ist jetzt wieder effizienter in dem Bereich. Also ich würde wahrscheinlich ein bisschen an einer Stelle rausnehmen, oder ich würde versuchen, die Regeneration zu erhöhen oder dafür zu sorgen, dass man mal für 5 Tage versucht, in den Urlaub zu fahren, dass man, also irgendetwas zu machen, was diesen Stress reduziert oder die Erholung erhöht.
Schlafen tut sie gut. Also das war jetzt keine Kernbaustelle, deswegen habe ich das Thema gar nicht erst angesprochen. Ich finde es auch cool, wie du es gesagt hast, in Bezug auf Übertraining oder Under-Recovered, weil ja, es sind tatsächlich zwei sehr unterschiedlich, aber trotzdem die beides halt in die richtige oder in die gleiche Richtung gehen können. Thema Übertraining würde ich auch deshalb eher ausschließen, beziehungsweise in dieser Variable drehen, weil das ist halt super schwierig, Menschen zu sagen, ab heute trainierst du vielleicht nur noch 2x weniger, obwohl man ein sehr ambitioniertes, klares Ziel vor Augen hat. Deswegen ja, das Thema Regeneration spielt einfach nur mal eine riesengroße Rolle. Und ohne viel grundsätzlich Dinge zu verändern, weil auch das ist ja häufig schwierig, wenn man so jemand von heute auf morgen sagt, okay, du musst irgendwie alles ändern, gibt es halt eine Variable, die ich halt versucht habe zu ändern, und das ist halt alles rund ums Training zu optimieren.
Die Frage ist ja auch ganz ehrlich und jetzt rein zu grätschen, ob das nicht vielleicht sogar schon ausreichen würde.
Exakt. Ja? Wir haben gar nicht viel verändert. das, was wir wirklich verändert haben, war so das Thema Nüchtern-Training morgens. Also wir haben wirklich diese hochintensiven Sessions nicht mehr morgens nüchtern gemacht, weil davon bin ich grundsätzlich eh kein Fan, wenn man sehr früh morgens aufsteht, einen relativ hohen Cortisol-Peak hat und dann da sozusagen eine sehr knackige Session reinballert. Das kann einfach dazu führen, dass man über den Tag grundsätzlich diese Müdigkeitscrashes mehr bekommen kann. Nicht muss, aber es kann passieren. Das heißt, wir haben diese Variable von der Intensität einfach nur geändert. Wir haben das Volumen ein bisschen reduziert. Das heißt, wir haben diese Sessions nicht mehr so lange ausgedehnt. Das heißt, keine 60 Minuten plus Sessions mehr, sondern lieber kurz und knackig. Das heißt, sowas wie 30, 40 Minuten. Auch die sehr in Richtung Zone 1, Zone 2 Training. Also eher so nicht so wirklich intensiv. Wir haben das Fueling danach angepasst. Das heißt wirklich das unmittelbare Essen, dass wir uns wirklich die Glykogenspeicher wieder auffüllen. Und was wir geändert haben, war das Thema intermittierendes Fasten. Diese strikte Denkweise, sie kann erst ab 9.30 Uhr oder 10 Uhr essen. Das hat sich so sehr manifestiert bei ihr in den letzten Monaten, Jahren, einfach aufgrund der Routine, die sie dadurch entwickelt hat. Und auch das haben wir geändert und man hat relativ schnell, also schnell sind immer so 2-3 Monate gemerkt, dass das Feeling an sich, die Symptomatik, die sie hatte, vor allem so das Thema Energiemanagement, deutlich besser über den Tag wurde. Das heißt, gerade so das Thema Mittagstiefs, relativ eindeutig gewesen, dass das nicht mehr so adäquat ausgeprägt war, weil wir primär das Training oder die kleinen Variablen rund um das Training ein bisschen fein justiert haben, ohne zu sehr den gesamten Trainingsplan zu ändern, ohne zu sehr zu sagen, ab jetzt irgendwie nur noch 2-mal die Woche Training, ohne zu sehr irgendwie an den ganzen Makronährstoffen zu fallen, so wie ab jetzt nur noch 6 Gramm Carbs pro Kilo oder etc. pp., sondern es sind eher so die kleinen Feinheiten, die wir in diesem konkreten Fall angepasst haben, um halt diese Symptomatik, die sie hatte, verändert haben.
Was hättest du jetzt vor 5 Jahren anders gemacht?
Ich hätte vor 5 Jahren wahrscheinlich gedacht, weil das Problem war ja primär Stagnation im Training und primär, dass sie nicht abnehmen kann. Vielleicht hätte ich sowas gesagt wie, okay, dann versuchen wir mal die Kalorien einfach nur banal zu reduzieren. Dass wir jetzt einfach mal, keine Ahnung, fahr mal über den Tag ein Defizit und sie ist ja, hat eh schon Defizit gefahren von so 200 bis 300 Kalorien. Hätte ich vielleicht gesagt, hey, vielleicht machen wir mal in Richtung 500, 600 Kalorien. Vielleicht ändern wir das Training mal komplett. Sowas zum Beispiel, dass der Körper einfach mal einen neuen Trainingsreiz alibihaft braucht. Sowas wären für mich vielleicht Punkte gewesen, die ich angegangen wäre. Aber nicht sowas wie, hey, wie könnten sich denn mögliche Konstellationen wie Nüchtern-Training, ein zu langes Fasten, das Thema Stress, mehr Verantwortung, generell so das Thema Fatigue über den Tag, all diese Symptome auswirken durch vielleicht neueren Lifestyle. Das heißt, diese Lebensbereiche wie das Thema Stress, wie das Thema Schlaf, was du gerade angesprochen hast, aber auch das Thema Ernährung, vielleicht das Thema Training, Übertraining. Wie kann sich das sozusagen auf den Körper oder auch auf den möglichen hormonellen Kreislauf auswirken? Es war jetzt bei ihr nicht so stark ausgeprägt, dass die Schilddrüsenwerte komplett im Keller waren oder dass die Sexualhormone komplett im Keller waren. Aber, und das ist ganz wichtig, man erkennt ja schon die Tendenz dahin. Wie wäre das, wenn die Person das die nächsten 3 Jahre so weitergemacht hätte? Kann man nie sagen, aber die Konstellation wäre ja ganz klar, wie wären die Schilddrüsenwerte, wie wären die Sexualhormone, wie fühlt sie sich persönlich in 3 Jahren, wenn sie genau dieses Volumen weitergemacht hätte.
Hättest du dich jetzt trotzdem so sicher gefühlt mit der Vorgehensweise und mit dieser kleinen Anpassung, die du gemacht hast, wenn du keine Blutwerte gehabt hättest?
Wahrscheinlich eher nicht, nee. Also Blutwerte ist so für mich eines der primären Tools, die immer dabei sind. Und es muss, wie du gesagt hast, es ist kein 800-Euro-Blutbild. Das mache ich sehr selten. Sexualhormone mache ich persönlich in meinem Kontext auch eher seltener. Nur wenn ich wirklich das Gefühl habe, okay, die Anamnese passt dazu, gerade bei den Frauen, wenn es in Richtung Zyklusproblematik geht, dann bin ich schon ein Fan davon, auch gewisse Sexualhormone mit abnehmen zu lassen. Aber grundsätzlich reichen mir mein persönlich definiertes Standardblutbild, wovon ich immer spreche, wo halt genau die eben genannten Werte drin sind. Vielleicht noch ein paar B-Vitamine, kleines Blutbild. Aber es muss halt nicht ein 800-Euro-Blutbild sein. Und deswegen ja, mit der Konstellation, mit dem Blutwerten, weil ich auch die Tendenz erkannt habe, plus weil sie so eine Art Buchhaltung gehabt hat in Form von, dass sie über mehrere Jahre schon Blutwerte gehabt hat, konnte ich schon relativ gut sehen, das ist jetzt nicht ein primärer Baustein, wo ich sagen würde, okay, die Schilddrüse ist völlig kaputt oder es geht in eine ganz andere Problematik. Aber man erkennt schon die Tendenz, dass die Schilddrüse in den letzten Jahren zumindest nicht adäquat optimal eingestellt war, von den Werten her.
Was würdest du jetzt zu jemandem sagen, der dir sagt, ja, aber du bist Coach, also warum solltest du mit Blutwerten arbeiten? Du darfst ja eh nicht therapieren am Ende.
Ja, letztendlich ist es ein sehr spannender Punkt, eine sehr gute Frage. Ich kann grundsätzlich ja nicht sagen, wie es in dem Körper abgeht. Und deswegen, wenn wir eine Anamnese machen, da lerne ich ja schon relativ viel grundsätzlich von der Gesamtkonstellation, was ist so die primäre Herausforderung. Und Blut gibt mir grundsätzlich, also für mich persönlich, einen sehr guten Kontext, so wo steht die Person gerade in diesem Moment. Es gibt einen sehr guten Ist-Zustand einfach gerade. Und tatsächlich mache ich auch das Thema Blut, gar nicht nur, wenn es um das Thema Energiemanagement geht, sondern vor allen Dingen auch, wenn es um das Thema Schmerz geht. Und das ist für mich auch so ein großer Punkt, wo ich versuche, sehr, ich mag den Begriff gar nicht immer so sehr ganzheitlich daran zu gehen. Weil auch
ein besseren Begriff?
Nee, ist so schwierig, aber der Begriff wird da so ein bisschen,
ja,
es ist so schwierig.
Mittlerweile hört sich sowieso so Alternativmedizin an. Ich mag den Begriff auch nicht, aber es, ich habe auch keinen besseren Begriff.
Ich auch nicht. Aber ja, deswegen ist Blut für mich wirklich so ein recht klares Tool, was ich immer integriere. Und ja, ich behandle auch keine Blutwerte. Das heißt, selbst wenn ich irgendwelche Blutwerte sehe, ich will immer den Menschen dahinter verstehen. Ich will den Kontext verstehen und deswegen ist die Anamnese so wichtig. Und deswegen finde ich auch die Konstellation aus wirklich einer guten Anamnese, das, was wir sozusagen einfach am Anfang gesprochen haben, was so eine Grundvoraussetzung auch ist, wenn es in Richtung Coaching geht, in Kombination mit im sportlichen Kontext einem guten Assessment, im anderen Kontext Blut, dass wir diese Tools einfach nutzen, um uns ein ganzheitliches Bild einfach von der Person zu machen. Und deswegen ja ganz klar Blut.
Das würdest du jetzt gerade sagen, so als Coach, weil das ist jetzt ja nicht so typisch, also klar, die Leute, die jetzt in unserer Bubble sind, so schon, dass da Coaches mit Blutwerten arbeiten, aber ich glaube, es gibt ja mittlerweile viele Ärzte bei Instagram und so, die da ja hochsprießen, so, ich war ja gefühlt irgendwie so mit einer der Ärzten, glaube ich, bei Instagram, die das gemacht haben. Jetzt gibt es da welche, die sind viel größer als wir. Aber gerade als Coach ist es ja so ein bisschen unüblich, mit Blutwerten zu arbeiten und du therapierst ja auch dann nicht Blutwerte, sondern du hast eben ja auch gesagt, am Ende ist es so, dass dir wichtig ist zu sagen, wenn du keine Ahnung von etwas hast oder die Kompetenz an jemand anderen abzugeben. Gibt es so irgendwie typische Red Flags irgendwie in einem Blutbild, wo du sagst, du leitest dann zu einem Spezialisten irgendwie weiter?
Das hängt vom Kontext ab. Wenn die Problematik, gerade bei den weiblichen Athletinnen, die wir betreuen, wenn ich schon merke, es geht so sehr deep in Richtung hormonelle Probleme rein, dann ist so ein Moment, wo ich dann erkenne, okay, das könnte vielleicht, da bin ich vielleicht nicht der richtige Ansprechpartner für, weil es nicht mein Kerngebiet einfach ist. Und deswegen wäre das so eher die Klassifizierung, wo ich sagen würde, ja, wenn es in diese hormonelle Richtung reingehen würde, gerade was so Athletinnen anbelangt, dann würde ich schon sagen, das könnte was sein, was ich abgeben würde. Aber auch da kann ich grundsätzlich sagen, wir können mit sehr vielen Basics, wenn wir an wirklich Basics arbeiten und auch gerade bei hormonellen Sachen, wir hatten es in einem Panel-Talk aus der Academy, wenn wir an bestimmten Bereichen einfach schon justieren, sowas wie Ernährung, sowas wie das Thema Schlaf, das Thema Stressmanagement im Allgemeinen, das Thema Training uns anschauen, dann ist es sehr häufig so, wenn es kein komplexer Fall ist, dass sich bestimmte Werte automatisch schon verbessern. Wie gesagt, sehr pauschal die Aussage, wenn jetzt kein spezifischer schulmedizinischer Fall vorliegt. Aber auch das sehe ich halt ganz klar in der Praxis, wenn wir bestimmte Bereiche einfach sehr ganzheitlich angehen, dann sehen wir auch eine deutliche Verbesserung in Blutwerten, obwohl ich jetzt kein spezifischer Hormonexperte bin.
Das heißt, eigentlich sind Blutwerte in dem Kontext irgendwie so eine KPI, die man
misst,
um zu sehen, worauf lege ich jetzt gerade trainingstechnisch, lifestyle-technisch einen Hauptfokus, Dinge irgendwie auszuschließen. Klar, wenn man natürlich Krankheiten sieht, dann ist das natürlich was man eher an den Arzt weiterleitet, das ist schon klar. Und das ist ja dann irgendwie so ein bisschen Optimierung, was man da macht in dem Kontext. Aber ich glaube trotzdem nochmal wichtig zu verstehen, ihr konzentriert euch auf Ernährung, auf Training, auf Regeneration, auf das ganze Lifestyle, dieses emotionale Thema, das Thema Stress. Und dann schaut ihr euch an, wie verhalten sich die Blutwerte über die Zeit? Also wie entwickelt sich etwas, um zu sehen, welche Dinge macht man mehr, welche Dinge kann man weniger machen? Weil böse Zungen würden ja jetzt behaupten, naja, dann kannst du die Ernährung ja auch einfach optimieren und besser machen. Da brauchst du ja die Blutwerte eigentlich nicht.
Ja, schwierig. Aber das ist der Moment, wo ich mal sagen würde, wir können ja gar nicht in den Körper reinschauen und wissen ja wirklich, was in dem Körper abgeht. Deswegen würde ich das schon so verneinen. Und ich würde auch ganz klar durch den heutigen Lifestyle sagen, dass es nahezu unmöglich ist, die Ernährung so qualitativ gut anzupassen, dass wir wirklich von sehr Optimalbereichen sprechen. Und wenn ich von Optimalbereichen spreche, dann geht es für mich immer wirklich um das Thema Performance. Und Performance bedeutet nicht nur Training, sondern wie gut geil können wir eigentlich performen, auch im Alltag, im Job, mit der Family. Und darum geht's, weil das ist für mich sehr sinnbildlich für eine gute Lebensqualität. Und deswegen würde ich schon sagen, dass das Thema Blut für jeden Personal Trainer da draußen auch ein super wichtiges Tool ist, weil wir können ja noch so viel am Training schrauben, wir können noch so viel an dem Thema Ernährung schrauben, noch so einen guten Trainingsplan schreiben, wenn wir aber faktisch gesehen nicht wissen, was im Körper abgeht, wenn irgendwelche Mängel da sind, dann kann es einfach sein, dass wir viel Potenzial auch liegen lassen, was einfach die Entwicklung von Kunden, von der Kundin anbelangt. Und das ist ja mein höchstes Gut, dass ich ja sozusagen versuche, das Bestmögliche immer herauszuholen.
Und da sieht man schon, das würde halt in zwei Einzelstunden auch gar nicht funktionieren. Ne?
Ja, ist nahezu unmöglich. Es ist ja, nahezu unmöglich.
Hast du noch was zu dem Fall? Fällt dir noch irgendwas ein, was du noch loswerden willst den Leuten? Ich glaube, es hat schon sehr einen guten Rundumblick gegeben, was auf der einen Seite für Coaches relevant und wichtig ist, aber auch, wie man an so einen vermeintlich, naja, war es wirklich komplex, ne, aber sich am Anfang vielleicht komplex darstellendes Thema über ein paar diagnostische Tools, wie jetzt beispielsweise Blutwerte oder eben auch vor allen Dingen eine vernünftige Anamnese mit vielen Dingen, die im Einzelfall positiv wirken können, wenn man die alle summiert, am Ende sich vermeintlich gute Dinge am Ende vielleicht auch negativ in einem spezifischen individuellen Kontext auswirken
können. Total. Ich hätte wahrscheinlich die Anamnese früher auch nie so ausführlich gemacht. Also ich hatte das Bewusstsein, wie wichtig eine Anamnese einfach ist, hatte ich damals einfach nicht. Das war für mich eher so wie so eine Art Kontrollfragen, dass ich es abhaken muss, um es getan zu haben. Aber es war für mich nicht so ein integratives Tool, wo ich sagen würde, okay, das ist für mich eines der absolut wichtigsten Voraussetzungen, um überhaupt adäquat guten Menschen helfen zu können. Und deswegen, ja, der Fall hat mir sehr stark aufgezeigt, wie ich mich auch verändert habe, aber wie wichtig auch einfach das Thema Zuhören ist, das Thema Anamnese ist. Und wie du sagst, es sei in sich kein komplexer Fall gewesen. Ist ja jetzt ja nicht so, dass man sagen kann, die Person ist jetzt irgendwie stark abgerutscht durch XY, sondern es sind ja eher so Lifestyle-Sachen, die sie versucht hat zu implementieren, wie das Thema Nüchtern-Training, wie das Thema mehr Training durch ein sportliches Ziel, was ja persönlich ungesund ist, das morgens zu legen. Aber diese Kombination aus all den Faktoren hat letztendlich dazu geführt, dass so das System so ein bisschen übersteuert ist, in Anführungsstrichen, weshalb halt so mehr und mehr diese Symptome kamen. Das vielleicht noch dazu.
Ja, absolut. Und am Ende waren es ja auch wenig Anpassungen eigentlich.
Sehr wenig.
So, aber um in dieses komplexe System halt reinzugucken, braucht man halt die Zeit und man muss ja auch gucken, wie sich was entwickelt und ob die Strategien, die man zündet, auch überhaupt funktionieren.
Total.
Okay, mega. In dem Sinne, vielen Dank, dass du da warst.
Sehr gerne.
Und dann bis bald.
Bis bald, Leute. Macht's gut.